Ich freue mich, dass wir jetzt mal eine Saison haben, wo auch unsere Qualität, unsere Spielweise auch belohnt wird und wir auch gesehen werden. Ich glaube, mir war es wichtig, auch Fußball Deutschland zu zeigen, zu was wir imstande sind, dass so ein großer Traditionsverein halt auch erleuchten kann.
Einmal, immer. Der FCM-Podcast, das Original. Alles, was ihr schon immer über den ersten FC Magdeburg wissen wolltet.
Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Einmal immer, der FCM-Podcast. Mein Name ist Manuel Holsche und ich freue mich natürlich wie immer ganz besonders auf unsere Gäste. Und heute haben wir in der Tat einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich, unseren Offensivspieler Barış Atik zu begrüßen. Grüß dich, Barış.
Servus.
Wir freuen uns natürlich sehr, dass du auch bei uns zu Gast bist, jetzt in der 13. Ausgabe hier bei Einmal immer. Und es ist eine gute Zeit. Wir nehmen am Donnerstag vor dem Nürnberg-Spiel auf und da können wir natürlich über die Aktualität sehr gut reden. Das heißt, wir haben drei Auswärtssiege mit jeweils 5:2 im Rücken hinter uns in Folge. Wie hast du denn die aktuelle Entwicklung der vergangenen Wochen so selber wahrgenommen?
Erstmal freue ich mich, hier dabei zu sein. Ich wollte schon mal so einen Podcast mitmachen und jetzt ist die Gelegenheit gekommen. Natürlich die Entwicklung der Mannschaft ist schon außergewöhnlich. Ich glaube, dass die Mannschaft sich über die Jahre auch sehr entwickelt hat, dass wir auch punktuell uns verstärkt haben, dass wir Spieler mit Qualität dazu gewonnen haben, die den Unterschied auch machen. Und wie gesagt, ich freue mich, dass es in diese Richtung geht, dass wir die Menschen hier in Magdeburg, in der Region glücklich machen können.
Ja, ich hatte gerade die Auswärtsserie angesprochen. Viele Fans fragen sich natürlich, warum auswärts und zu Hause nicht?
Die Frage würde ich gerne auch beantworten, aber ich hab keine Antwort so richtig darauf. Aber ja, auswärts sind wir schon eine Macht und es geht jetzt darum, auch das zu Hause hinzukriegen.
Zu dir persönlich, in dieser Saison war es ja so, du bist anfangs ein bisschen schwer reingekommen aufgrund von Verletzungen und wie man ja auch immer in den vergangenen Jahren gesehen hatte, wichtig ist ja auch für dich ganz besonders, dass du fit bist. Wie hast du die erste Phase wahrgenommen, wie hast du dich auch durchgekämpft, weil das ja, wissen wir ja auch, das hatten wir auch mit früheren Gästen natürlich, unter anderem auch mit Philipp Hercher, mit Hecke, der in der vergangenen Saison von Verletzungen gebeutelt war und gesagt hat, dass es schon was mit dem Kopf macht. Wie konntest du dich dagegen wehren und dann so stark zurückzukommen, weil du bist ist ja wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft.
Ja, es war natürlich eine harte Zeit, weil ich noch nie so richtig eine Muskelverletzung in meiner Karriere hatte. Und dann hatte ich halt zwei Muskelverletzungen hintereinander. Und da fragt man sich natürlich, wie sowas passieren kann. Und wir haben ja die Ursachen dann rausgefunden, dass da ein entzündeter Zahn auch dazu geführt hat, dass ich vielleicht die Muskelverletzung bekommen habe. Und dann habe ich halt natürlich auch Knöchelprobleme bekommen. Da hatte ich halt einen Bone Bruise, Knochenmarködem. Und das ist wirklich nicht zu spaßen, das tut schon weh. Aber nichtsdestotrotz bin ich im Kopf ein Kämpfer, glaube ich, dass ich auch eine starke Mentalität habe. Und ich kenne meine Qualitäten und ich wusste, sobald ich auf 100% bin oder fit bin, dass ich dann zeigen kann, was ich drauf habe. Und ich glaube, dass ich die letzten Spiele seitdem ich wieder verletzungsfrei bin, zeige ich, was ich so drauf habe und das freut mich.
Ja, du bist zurück im Glück, könnte man sagen, und dir macht es auch wieder sichtlich Spaß. Ist es genau die Symbiose, die du dann auch brauchst? Also du musst dich einfach gut fühlen, dann performst du auch sofort, so hat man den Eindruck.
Ja, ich glaube, ich muss einfach nur Spaß haben und mich gut fühlen, fit bleiben. Ich glaube, dass ich schon weiß mittlerweile, was ich auf dem Platz tue und was ich kann und da brauche ich jetzt nicht, dass mich einer da rausholt oder mental da rausholt. Ich glaube, ich habe schon sehr, sehr schwierige Phasen hinter mir in meiner Karriere und ich glaube, die kleinen Phasen mit der Verletzung, das wird mich nicht mental zurückwerfen.
Spaß hattest du, glaube ich, gerade auch im Nachwuchsalter, als du unter anderem von Julian Nagelsmann trainiert wurdest. Lass uns nochmal teilhaben, wie war das damals in Hoffenheim, als du auch mit ihm und unter ihm trainiert hast?
Ja, ich glaube, Julian Nagelsmann zeigt schon, was für eine Qualität der hat. Ich meine, er ist der Trainer der Nationalmannschaft und es war eine geile Zeit, muss ich echt sagen. In der Jugend hatte ich ihn, natürlich dann auch bei den Profis. Es hat mega Spaß gemacht, aber dass er halt in so jungen Jahren damals so viel Input hatte und auch jeden Spieler, wirklich jeden Spieler besser gemacht hat, das hätte man, glaube ich, nicht gedacht, aber es war tatsächlich war es dann so. Und der war halt auch ein gieriger Trainer, der wirklich sehr viel verlangt hat, aber auch so einen Mix zwischen Freude und Leiden schon hatte.
Wie ist es so? Du sagst es gerade, er ist jetzt ja wirklich eben Nationaltrainer in Deutschland auch. Wie hast du so seinen Weg weiter verfolgt? Ich glaube, es ist ja schon was Besonderes insofern, wenn du siehst, so wie so ein Ex-Trainer sich dann auch entwickelt. Bei den Trainern ist es ja auch nicht anders. Die schauen natürlich auf die Spieler. Wie hast du so auf seine Entwicklung geschaut?
Ja, in der ersten Linie war es natürlich so, dass ich sehr stolz drauf war oder ich stolz drauf bin, was für einen Weg der eingeschlagen hat. Ich meine, ich wurde mit dem A-Jugend deutscher Meister. Der hat mir, ja, mein Bundesliga-Debüt hat er mir geschenkt, sozusagen. Und dann schaut man schon so, ey, krass, der Trainer, der mit dem du A-Jugend deutscher Meister wurdest und dann der dir auch noch dazu geholfen hat, in der Bundesliga Luft zu schnuppern, ist jetzt so weit oben und es freut mich extrem für ihn.
Ja, zu Recht und natürlich wirklich ein cooler Weg, den er genommen hat, ein cooler Weg, den du auch genommen hast.
Definitiv.
Wie war das für dich als Kind? Du hast ja diesen besonderen Spielstil eben auch. Du hast, glaube ich, auch immer mal davon gesprochen, dass du dich selber auch als Straßenfußballer siehst. Dieses 1-gegen-1, diese Kreativität, auch diese Option einfach auf dem Feld immer was zu machen, was vielleicht der Gegner nicht erahnt. Das ist ja gar nicht mehr so häufig heute der Fall und zeigt sich auch, dass du damit immer wieder auch Spiele entscheiden kannst und eben auch Pässe, ob nur bei Pässen oder bei Toren, den Unterschied ausmachen kannst. War das damals schon so, dass sich das angedeutet hatte im Kindesalter, dass du genau diesen Spielstil spielen möchtest oder wie hat sich's entwickelt bei dir?
Das ist jetzt nicht irgendeine Phrase, aber ich bin wirklich Straßenfußballer. Ich habe Fußballspielen auf der Straße gelernt und früher war es dann halt so, dass ich gegen die Älteren spielen musste. Und bei uns gab es halt, wie gesagt, so zwei Steinblöcke, die waren unsere Tore. Und ja, das war für mich so der Spielstil. Ich glaube, der hat mich gefunden, ich habe den gefunden und das hilft mir einfach auch im Spiel. Ich glaube, dass ich würde mir wünschen, dass es mehr Straßenfußballer geben würde, wenn ich die Käfige oder wenn ich draußen mal vorbeilaufe an die Plätze, sehe ich leider keine Kinder mehr spielen. Und ja, ich glaube, dass zum Beispiel Straßenfußballer ja, für gewisse Sachen gemacht sind. Die können in jeder Sekunde, in jeder Minute natürlich den Unterschied machen, wo vielleicht die geradlinigen Spieler das vielleicht nicht können. Die brauchen die Spieler, die sie einsetzen und die Kreativköpfe wie die Straßenfußballer, das sind die einzigen, die geradlinigen Spieler einsetzen können. Und ich glaube, man braucht einen Mix. Man braucht die athletischen, die geradlinigen Spieler, aber man braucht definitiv auch die Zehner, die Straßenfußballer, weil ohne sie, glaube ich, der Fußball auch dann langweilig wäre und wir dann halt auch vielleicht wie im Football nach Plänen unsere Offensive angehen würden, sondern ja, das, glaube ich, ist nicht so der Fall. Was mir so Spaß macht, ich bin eher derjenige, der dann individuell vielleicht kreativ auch mal andere Dinge macht im Spiel, womit der Gegner nicht rechnet oder vielleicht auch der Trainer gar nicht davon weiß, dass ich das mache. Und das ist einfach mein Spielstil.
War es denn so im Nachwuchsalter, dass du dann auch parallel schon im Verein gespielt hast oder hast du erstmal wirklich zunächst auf der Straße gespielt und bist dann in den Verein gekommen? Und wie war es denn dann im Verein? Weil da ist es ja dann doch ein bisschen anders, weil auf der Straße kannst du ja deine Kreativität voll ausleben.
Das war eigentlich so, dass ich, ich war im Kindergarten und ich habe immer mit meinem Bruder gespielt, der war älter als ich und meine Familie wusste eigentlich gar nicht, dass ich gut Fußball spielen kann. Ich glaube, bei mir in der Familie gibt es keinen, der fußballbegabt ist. gar keinen. Nur mein Bruder konnte ein bisschen Fußball spielen. Dann hatte ich halt ein Kindergartenturnier. Kann ich mich ganz genau erinnern, als wäre es gestern. Da ist dann meine Familie zum Schauen gekommen und da haben sie mich zum ersten Mal Fußballspielen gesehen und die haben dann auch gemerkt, hä? Der kann ja was.
Der kann was.
Ja, und dann hat sich das so entwickelt, da haben wir gegen Waldhof Mannheim, gegen die jungen Waldhof Mannheim und Kaiserslautern gespielt und ich habe die halt schwindelig gespielt in den jungen Jahren und dann hat natürlich der Trainer von damalig von dem Verein VT Frankenthal ist zu meiner Familie und hat gesagt, ey, ich würde den gern haben. Und meine Mutter natürlich klassisch, nö, ich muss arbeiten, keine Zeit. Der soll einfach zu Hause weiterhin Fußball spielen mit seinen Freunden und alles gut. Dann hat er natürlich angeboten, dass er mich auch zum Training abholt. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay, wenn du ihn wieder nach Hause bringst, ist alles gut. Und dann ist es so passiert. Dann habe ich angefangen, VT Frankenthal Fußball zu spielen. Dann hatten wir noch ein Turnier. Und da war wieder Waldhof Mannheim und Kaiserslautern da. Und da habe ich wirklich gegen die jeweils immer 5 Tore gemacht oder so. Und dann ging es eigentlich so los, dass dann Waldhof angefragt hat. Ich finde es krass, in so einem jungen Alter angefragt hat, ob ich nicht gern dorthin wechseln will. Und meine Mutter, ja, zu der damaligen Zeit hat gesagt, keine Zeit. Und dann ist es dazu gekommen, dass sie meine Mutter irgendwie überreden konnten. Und dann bin ich halt zum Waldhof gewechselt und da hat es angefangen. Ich war, glaube ich, in der Bambini und durfte direkt in der F-Jugend spielen.
Und wie war es dann, als du dann wirklich in den Vereinen gespielt hast? Konntest du dann deine Kreativität, weil du gesagt hast, du hast die 5 Tore gemacht, so auch ausleben, wie du es wolltest? Also hattest du da die Freiheit? Ist ja wichtig auch.
Ja, ich muss echt sagen, das war wirklich so, dass ich meine Freiheit hatte. Ich glaube, man hat schon einen krassen Unterschied gesehen, auch in der Jugend bei mir, weil ich halt auch flink war und ja, technisch schon stark, schon sehr weit. Ich musste das natürlich auf der Straße gegen Ältere, musste ich schon mich beweisen und da glaube ich, dass ich halt einen Tick viel weiter war als die Jungs in meinem Alter.
Der Weg hat dich dann so weit geführt, dass du dann, wie du es schon angedeutet hast, für die TSG Hoffenheim dann eben auch deine Bundesligaspiele absolviert hast. Wie war das für dich? Kannst du dich nicht noch genauer, das ist ja meistens so fast eine rhetorische Frage, dann dein erstes Spiel, an die ersten Momente erinnern? Ist es dann wie so ein Film abgelaufen oder wie war es?
Ja, ich kann mich natürlich sehr, sehr gut erinnern. Ich hatte eigentlich ein Spiel mit der U23, ich habe bei den Profis trainiert. Und dann habe ich einen Anruf morgens bekommen und da wurde mir gesagt, ich soll zu den Profis kommen und warten, weil ein Spieler krank ist. Wenn er es packt, dann spiele ich bei der U23 und wenn nicht, bin ich im Kader. Und glücklicherweise, der ist wieder gesund geworden, aber glücklicherweise hat er es nicht geschafft und dann war ich im Kader. Und dann ist eine lustige Geschichte, das war gegen Köln. SFC Köln. Wir waren dann zur Halbzeit, waren wir 2-0 vorne. Und dann bin ich halt in die Kabine mit allen Auswechselspielern, weil ja, der Trainer eine Ansprache gehalten hat. Und dann kann ich mich noch erinnern, als Nagelsmann zu mir gesagt hat, was machst du denn hier? Und ich gucke den so an, ich sag so, keine Ahnung, wir sind alle hier. Dann hat er gesagt, nein, geh raus, mach dich warm, du wirst reinkommen. Dann in der 60. Minute habe ich meinen ersten Einsatz bekommen.
Und? Ganz besonders, oder?
War sehr, sehr besonders. Das Gute war, 2-0 waren wir vorne. Ich bin reingekommen, dann haben wir 4-0 gewonnen. Das ging nicht nach hinten los, das war sehr gut.
So stellt man sich ein Debüt dann auch vor und ist natürlich gut, wenn man dann auch einfach eine gute Umgebung auch einkommt, dann, wenn es dann auch passt vom Spielverlauf her.
Ja, klar. Ich glaube, das war sehr, sehr gut und das war natürlich was Besonderes.
Du hattest danach in den Folgejahren ja auch einige Leihen aus Hoffenheim, dann unter anderem nach Graz, Kaiserslautern und Darmstadt. Und du hast immer ganz gerne über deine Zeit bei Sturm Graz gesprochen. Warum genau?
Ich muss echt sagen, es hat Spaß gemacht dort. Die Menschen waren echt locker, muss ich sagen. Ich hatte auch eine gute Zeit, sportlich eine gute Zeit. Man hat mir damals auch vertraut. Und ich konnte einfach meine Qualitäten auch in Graz zeigen. Und der damalige Trainer Franco Foda, der hat mir wirklich auch die Freiheit gegeben, die ich auch brauche als ja, so ein Kreativkopf. Und deswegen hatte ich eine sehr gute Zeit, würde ich sagen.
Wenn wir jetzt mit dem Club, du warst dann ja auch in Kaiserslautern spielen, dann gibt es da ziemlich hohe, große Bekundung. Wenn du zum Beispiel zum Ekpal antrittst, du hast ja dann auch schon mal öffentlich gesagt, dass sich das eher nochmal extra pusht. Ist es für dich eigentlich auch eher die größte Anerkennung, wenn die Leute dann, gerade wenn du am Ball bist, eher pfeifen, weil das ja im Prinzip ein Zeichen ist, sie mögen dich nicht im anderen Team, hätten dich gerne im eigenen?
Ja, also ich glaube, ich bin so gestrickt, wenn du Hater hast, dann hast du einiges richtig gemacht. Ich meine, der Betzenberg, erst FC Kaiserslautern, ist schon ein Kultclub, ne? Ein Traditionsverein mit sehr vielen Anhängern. Und wenn du halt in den berühmten Betzenberg aufläufst und wenn du am Ball bist und dann halt die Leute dich auspfeifen, beleidigen oder sonst irgendwas, das ist schon eine Anerkennung, denke ich. Ich glaube, das machen sie nicht bei jedem. Und ich glaube auch, dass es einfach zeigt, dass sie vielleicht auch einen gewissen Respekt oder Angst haben. Und ich glaube auch, das ist der Fußball. Ich glaube, ich will es auch nicht so langweilig haben, dass mich alle lieben. Das ist nicht mein, ja, das bin ich nicht. Ich kann auch anecken. Und mit Lautern habe ich einen Verein, der mich gern beleidigt, der mich gern auspfeift. Aber das können sie machen. Aber das pusht mich auch natürlich. Aber das zeigt auch natürlich, ja, dass ich einiges richtig gemacht habe.
Und beim Ekpal lässt du dir noch ein bisschen länger Zeit?
Ne? Ja, vielleicht nehme ich noch eine Bierdusche mit, aber ansonsten, nee, passt. So ist Fußball.
Ist ja, wie gesagt, eigentlich auch genau das Spiel der Emotionen. Ich glaube, das ist auch ein Teil und ein Geheimnis, weshalb der Fußball weltweit so beliebt ist, weil es eben die Emotionen sind in alle Richtungen, oder? Das macht es ja auch aus, auf und neben dem Platz.
Ja klar, Emotionen gehören zum Fußball dazu. Ich glaube, das tut dem Sport einfach gut, das tut den Spielern gut, das tut den Fans gut, auch mal Emotionen rauszulassen. Und ja, ich freue mich, wenn man Emotionen zeigen kann.
Dann bist du zu Dynamo Dresden gegangen. Wie lief die Zeit für dich dort, gerade zu Beginn und hinten raus? Wissen wir ja drum, war es dann ja ein bisschen kontroverser.
Ja, Dresden war eigentlich, wie soll ich das sagen, war die Zeit war in Ordnung dort. Es hat sportlich einfach nicht gepasst. Es sollte nicht sein. Aber trotzdem muss ich echt sagen, eine krasse Fanbase. Die Stadt war natürlich super, auch die Menschen waren total, total gut. Und wie gesagt, über Dresden kann ich, ja, ich hatte eine Phase, die war wirklich gut unter Fiello. Aber ansonsten, als er dann entlassen worden ist, dann lief es halt nicht mehr sportlich für mich so gut, weil der Trainer dann halt auch andere Vorstellungen hatte und musst du halt respektieren. Und ich glaube, dass mit Dresden es so war, dass es sportlich einfach nicht gepasst hat.
Und soweit ich weiß, konntet ihr euch dann auch nicht darauf einigen im Sommer 2020, weil Dynamo ist dann ja abgestiegen und du warst zunächst vereinslos, offen für Wechsel und hast dann aber die Transferphase erst weiter vergehen lassen müssen, sage ich mal, und hast dann aber auch keinen weiteren Verein gefunden oder dich für keinen Verein entschieden, je nachdem, ist ja auch immer eine Ansichtssache. Vielleicht kannst du aber aufklären, wie genau diese Zeit dann direkt um diese Transferphase zunächst war.
Ja, zu der damaligen Zeit war es klar, dass mein Vertrag für die dritte Liga nicht gegolten hat. Und ich wollte aber auch nicht mehr, weil das für mich sportlich keinen Sinn mehr ergeben hat. Der Verein wollte das auch nicht. Und deswegen sind wir zu dem Entschluss gekommen, auch überhaupt keine Vertragsgespräche zu führen. Und dann hatte ich natürlich auch ein paar Anfragen, aber ich glaube, dass ich einfach zu der damaligen Zeit nicht bereit war, etwas zu machen, wofür ich nicht bereit bin. Und es hat einfach nicht so gepasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann war es halt so, dass ich dann vereinslos war und trotzdem Anfragen hatte, so war es nicht. Aber ich auch einige Sachen abgelehnt habe und habe eigentlich auf den richtigen Moment gewartet, um die Karriere wieder anzukurbeln.
Und dann war es so, dass hast du schon mal berichtet, dass du in eine wirklich schwierige Phase ja geraten bist. es ist so ein bisschen jetzt Flashback, weil wir haben eingangs darüber gesprochen, wie der Ist-Zustand ist und deshalb fällt es jetzt vielleicht ein bisschen leichter, über die damalige Zeit zu sprechen, weil die war alles andere als einfach, glaube ich, für dich. Das war ja wirklich die Phase, du hattest eben dann gar keinen Verein und du konntest keinen Fußball mehr spielen. Und wie hast du darüber gedacht? Wie sollte es weitergehen?
Ich glaube, ich bin ein Fußballer, der wirklich mit dem Herzen dabei ist und ich glaube, in der Zeit war ich in der Hölle. Da habe ich echt krass viel durchgemacht. Ich glaube, sehr viel Tränen vergossen und über die Karriere nachgedacht, weil du eigentlich noch ein Talent warst mit Bundesliga-Potenzial. Hast auch Einsätze gehabt, hast in deiner ersten Leihe gezeigt, was du kannst. Und dann ging es halt bergab. Und dann war so halt vereinslos. Ich glaube, das war die härteste Zeit in meinem Leben, weil ich einfach kein Fußball mehr spielen konnte. Man darf auch nicht vergessen, also das gehört ja, das ist ja auch ein Aspekt. Du bist finanziell auf jeden Fall noch nicht durch, musst noch Gas geben. Dein Ziel ist natürlich auch mit Fußball auszusorgen. Also wir können jetzt nicht reden, dass wir Fußball spielen, nur für Spaß oder sonst irgendwas. Ich meine, wir haben Familien, wir müssen auch für unsere Familien sorgen und zu der damaligen Zeit war das auf jeden Fall nicht so und dann hast du natürlich auch Existenzängste. Ja, und für mich war das wirklich, als wäre ich in der Hölle gelandet und habe keinen Ausweg irgendwie mehr gefunden. Und dann musste ich halt versuchen, ja, hart zu trainieren. Da habe ich angefangen für mich Gas zu geben auf dem Platz. Ich habe jeden verdammten Tag war ich zweimal auf dem Platz und einmal im Gym und habe dann Gas gegeben die 6-7 Monate. Habe mein Mindset versucht zu ändern, habe über alles nachgedacht, über meine Karriere, über mein Verhalten und alles drum und dran, was ich falsch gemacht habe, was ich besser machen will, wenn es wieder zurück auf den Platz geht. Und ich glaube, die Zeit hat mir im Leben einfach auch gut getan, auch ein besseres Mindset zu bekommen, auch zu verstehen, was es heißt, professionell zu leben, was es auch heißt, nicht auf sein Talent auszuruhen, sondern dass harte Arbeit belohnt werden wird, belohnt werden muss. Und das habe ich einfach gelernt.
Hat auch, glaube ich, deine Frau einen wichtigen Anteil dran.
Ja, definitiv. Also das war ja dann auch so, dass ich auch eine Phase hatte, bin ich ganz ehrlich, das kann ich ja erzählen, dass ich mit Fußball aufhören wollte in dieser Zeit, dass ich kein Fußball mehr spielen wollte, weil mich das alles so belastet hat. Ich hatte Stress und Ängste und du warst ja jahrelang in so einer Bubble drin und dann stehst du da ohne nichts und dann kriegst du, glaube ich, extreme Panikattacken, Ängste, Stress und dann wollte ich einfach damit komplett aufhören und ich wusste nicht, wie ich nochmal Fuß fassen soll und dann hat mich meine Frau, ich muss eigentlich sagen, dank ihr bin ich zurückgekommen, weil sie zu mir gesagt hat, versuch's noch einmal, ein letztes Mal. Wenn du sagst nein, dann hör's auf. Aber ich will, dass du es noch einmal versuchst. Und da habe ich ihr versprochen, dass ich noch einmal es versuchen werde, Gas zu geben, alles rauszuholen, was in mir steckt, mich zu verbessern. Und jetzt stehe ich da.
Das war, glaube ich, nach dem Anruf von Ottmar Schork, oder? Weil da ging es um die Entscheidung, ne?
Um ehrlich zu sein, das kann ich ja auch sagen. Als Ottmar angerufen hat, da war der Club auf dem letzten Platz.
In der dritten Liga, muss man sagen?
In der dritten Liga. Und dann hat meine Frau, also die Tabellensituation von der dritten Liga, hat sie gegoogelt und hat zu mir gesagt, oh, letzter Platz. Willst du nochmal absteigen? Dann, das war schon creepy. Ich wollte nicht zweimal hintereinander absteigen. Dann habe ich erstmal dem Ottmar Schock gesagt, nein. Dann hat er, glaube ich, ein paar Tage später nochmal angerufen und hat gesagt, dass er sich persönlich treffen will. Und dann hat meine Frau und meine Schwiegereltern zu mir gesagt, komm, hör es dir mal an. Dann habe ich das mir angehört. Dann habe ich gesagt, okay, ich mach's. Dann war das so, dass ich Richtung Magdeburg gefahren bin. Und während der Fahrt Richtung Magdeburg wollte ich das doch wieder nicht machen. Ja, das waren damals halt, du warst vereinslos, du hast keine klaren Gedanken mehr gehabt. Ich meine, du warst durcheinander, du wusstest nicht mehr, was richtig, was falsch ist, du wusstest nichts mehr. Und dann hat mein Schwiegerpapa natürlich gesagt, du, wir wechseln, du fährst jetzt nicht mehr, ich fahre weiter. Und dann hat er, ist er dann gefahren, hat auf mich eingeredet. Dann muss ich sagen, Patrick Möschel, der hat ja auch hier gespielt, mit dem habe ich in Dresden zusammengespielt. Und dann war der ja hier. Und der hat zu mir dann gesagt, Junge, das musst du machen, geile Fans, alles drum und dran. Und Niklas Kreuzer, obwohl er ja Dresden-Legende gefühlt ist. Und meine Schwiegereltern haben halt auch dann gesagt zu mir, das wird deine Geschichte. Du kannst die Jungs da rausholen. Und dann ist es dazu gekommen.
Und dann warst du in Magdeburg und den letzten Ruck hat dir unter anderem das Gespräch gegeben? Oder wie war dann das Gefühl, als du gesagt hast, komm, wir machen es?
Ja, ich habe mir halt auch gedacht, im Endeffekt hast du nichts zu verlieren. Ne? Du kannst rausgehen, Vollgas geben und vielleicht funktioniert's. Und natürlich gehört auch Glück dazu. Und man muss auch sagen, der Spielstil von Christian Tietz, ne, der passt halt perfekt zu mir und das war halt auch mein Glück.
Das stimmt. Bevor es dazu kam, war es allerdings so, ich glaube, es war das zweite Training oder das zweite Training, da hast du dich zunächst verletzt. Wie waren da deine Gedanken? Hast du gedacht, das kann doch nicht wahr sein? Oder?
Ja, das war halt dann so, dass im Eck, ich habe einen langen Schritt gemacht, dann hatte ich im Hüftbeuger, glaube ich, hatte ich einen Faserriss. Ja, nach gefühlt 6-7 Monaten kein Mannschaftstraining, kann sowas passieren. Dann habe ich halt auch natürlich gedacht, ja, fängt ja gut an, super, toll. Es kann nicht sein, dass du Fuß fassen wolltest und dann bist du jetzt raus. Es war nicht so gut, aber im Endeffekt lief es dann alles, sollte so sein, ne? Und es sollte so sein, dass ich mich verletze, aber dann zurückkomme wie ein Monster.
Die Entwicklung ist tatsächlich beeindruckend. Ich kann mich noch ziemlich genau an das erste Interview nach dem Heimspiel gegen SC Verl erinnern. Das war dieses 0-4 hier zu Hause. Das war ja das insgesamt zweite Spiel unter Christian Tietz. Und da hast du ganz klar gesagt, nee, das ist nicht dein Anspruch, das stellst du dir so nicht vor, das muss auch besser werden. Dann ging es ja weiter nach Wiesbaden und dort ist dann ja was passiert. Da hat man schon gesehen, das ging zwar 0-1 verloren, das Spiel. Aber da hatten alle irgendwie so diese Überzeugung, glaube ich, das erste Mal in diese Richtung zu spielen, wie es jetzt der Spielstil ist. Und der endgültige Durchbruch, mittlerweile schon legendär, Viktoria Köln, nach einem Rückstand am Ende 4-2 gewonnen. Dein erstes Tor, Assist gesammelt und dann hast du das Monster quasi rausgeholt. Dann ging es ja wirklich, das war ja eigentlich wie in einem Film und jetzt sind wir eigentlich schon fast in der Echtzeit, weil wie hast du die Zeit auch mit der Truppe und für dich selber dann danach auch erstmal bis zum Rest der Saison erlebt, weil es war ja eine schwierige Situation. Wir waren ja nicht einfach irgendwie nach 10 Spielen auf dem letzten Platz in der dritten Liga, sondern es war ja schon ein gutes Stück in der Rückrunde auch gespielt und ihr brauchtet ja wirklich viele Sieger am Stück. Und ich habe sie geholt.
Ja, ich kann mich noch an das Gespräch mit Christian Tietz erinnern. Und der hat zu mir gesagt, ja, was ist dein Ziel? Und ich kann es ja sagen, ich habe gesagt, ja, ich würde gern Gas geben, mich wieder empfehlen, um wieder weiter oben in der Liga anzuklopfen. Danach hat er zu mir gesagt, wir haben 15 Spiele. Wenn du 5 Tore und 5 Assists machst, also 10 Scorerpunkte, dann schaffen wir Klassenerhalt und du kannst dich wieder empfehlen. Wie gesagt, alles klar, mache ich. Und dann war es am Ende in 15 Spielen 15 Scorerpunkte. Und ja, dann hat die Geschichte ihren Lauf genommen. Ne? Ich habe dann mich brutal wohl gefühlt. Ich kann mich noch erinnern, dass mein damaliger Berater gesagt hat, dass er den und den Verein hat. Und ich muss, das kann ich ja, ich kann es ja zugeben. Und ich bin schon in Schwanken gekommen, aber mein Herz und mein Kopf war hier in Magdeburg und ich habe dran geglaubt, den Verein, nach dem, was wir in der Rückrunde geschafft haben, ich wusste es irgendwie, ich habe es so gespürt, dass wir den Verein in die zweite Bundesliga schießen können und ich wollte unbedingt mal aufsteigen. Dann hat mein Berater mich angerufen. Zu der damaligen Zeit hat mir dann über Interessen von anderen Vereinen erzählt. Da habe ich mit meiner Familie gesprochen und dann hat mich meine Frau angeguckt und sie hat gesagt, du hast keinen Bock, was anderes zu machen. Ich sehe es dir an. Ich sage so, nee. Und dann die sagt so, dann mach, dann bleib. Du fühlst dich wohl. Du spürst einfach Anerkennung. Du bist aufgegangen, mach's. Dann habe ich gesagt, ja, ich mach's auch. Dann habe ich meinen damaligen Berater angerufen und habe gesagt, du, ich steige ins Auto, ich fahre nach Magdeburg, ich will das in Magdeburg machen.
Wenn wir vorher über eine der schwierigsten Phasen deines Lebens sprechen, war das eine deiner besten Entscheidungen deines Lebens, dann zu sagen, dass du bleibst?
Das war die beste Entscheidung meiner ganzen Karriere und meines Lebens, ja, definitiv.
Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir es verkündet haben, wir haben in Blankenburg dieses Video gemacht mit dem Anruf aus der zweiten Liga und du hast gesagt, nee, ich bin hier noch nicht fertig.
Ja.
Jetzt sitzen wir hier und der Tabellenplatz 3 in der zweiten Liga, also es ist eine sensationelle Entwicklung und da reden wir genau über diese Saison, die sensationell dann ja auch verlief, direkt zum Aufstieg, dein Gefühl sollte dich nicht trügen. Du warst absoluter Topscorer, hast einen neuen Rekord aufgestellt in der zweiten Liga, in der dritten Liga auch, ja, in der dritten Liga. Hast bist Spieler der Saison geworden. Christian Tietz ist Trainer der Saison geworden. Die Mannschaft hat die Meisterschaft souverän errungen und wir alle gemeinsam sind aufgestiegen in die zweite Liga. Da kann man sagen, da hast du viel richtig gemacht dann mit der Entscheidung, ja, und auch in der Saison dann. Ne?
Definitiv, da habe ich alles richtig gemacht. Ich weiß noch, als wir bei Magenta, glaube ich, Media Day hatten und
vor der Saison,
genau. Vor der Saison und wir, der Pokal war ja da und wir sollten ja Videoshooting und Bilder machen mit dem Pokal, damit sie das im Fernsehen ausstrahlen können. Und dann kann ich mich noch erinnern, standen viele da und dann habe ich gesagt, am Ende der Saison gehört der uns. Da hat mich jeder angeguckt, viele haben auch gelacht und ich habe gesagt, ist nicht witzig, wird passieren. Und dann ist es wirklich dazu gekommen, das war ja, sensationell.
Und wie hast du die Mannschaft denn so wahrgenommen, auch in der ganzen Art und Weise, dass du eigentlich schon so im Sommer und davor das Gefühl hattest, dass das richtig gut wird und dass es dann auch wirklich noch so gut geworden ist? War es dann einfach auch so, dass es so auf und neben den Platz gestimmt hat?
Ja, das hat, wir waren wie so eine Familie. Wir waren eine Familie und ich glaube, das hat uns auch so stark gemacht. Ich glaube, jeder wusste, ja, was er machen muss, was zu tun ist und wir haben eigentlich alle an einem Strang gezogen und es war dann halt auch so, dass dieser Spielstil einfach meilenweit voraus war von dem, was in der dritten Liga eigentlich gespielt wird und ich habe mir einfach nur gedacht, wenn wir da anknüpfen, wie wir in der Rückrunde gespielt haben und uns punktuell verstärken, dann kann es nur klappen. Und ich kann mich noch erinnern, als Christian Tietz mich angerufen hat, habe ich gesagt, ja Trainer, wenn ich zurückkomme, will ich aufsteigen. Und dann hat er zu mir gesagt, du bist das letzte Puzzlestück und wenn du jetzt noch kommst, dann werden wir aufsteigen. Und dann ist es halt auch dazu gekommen, dass ich zu Magdeburg gekommen bin. Und wichtig war auch, dass der Trainer einfach dafür gesorgt hat, dass ich ja an meine Qualitäten wieder glaube. Vor der Saison hat er auch zu mir in diesem Gespräch gesagt, ja, wie viel Scorerpunkte, um aufzusteigen, weil ich ihm ja gesagt habe, wenn ich komme, will ich aufsteigen. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, 20 hört sich doch sehr gut an. Weil ich war noch nie eine Scorermaschine. Ich war eher der Kreativfußballer und habe die Gegner oder die Mitspieler eher in Szene gesetzt und ja. Dann hat er zu mir gesagt, 20? Nein. Ich sag so, 25. Ich sag so, 25 Trainer in einer Saison? Habe ich noch nie geschafft. Sagt er so, nein, nein. Und dann habe ich gesagt, 30? Ich sag so, dann hat er auch zu mir gesagt, nein. Der hat gesagt, wie viele Spiele haben wir? Ich glaube,
in 38.
38. Ich sag so, ja, 38. Dann sagt er so, mit deiner Qualität müssen 38 Scorerpunkte reinkommen. Und ich sag so, ja, klar. Das 38 Scorerpunkte noch nie gehabt, nicht mal annähernd. Und dann war ich am Ende, glaube ich, nach 35 Spielen oder so, bei 41 Scorerpunkten. Ja. Und irgendwas ist passiert in dieser Saison. Ja, vielleicht hat mir meine Frau irgendwas gegeben, wovon ich nicht weiß, in mein Essen getan, und damit ich so das Gefühl super Kräfte kriege. Und aber nichtsdestotrotz nehme ich das dankend an und habe meinen Rekord sozusagen gebrochen.
Absolut, und wirklich auch eben der Beginn einer Ära eben mit dem Klassenerhalt und dann dem direkten Aufstieg, und das muss man ja auch, kann man gar nicht oft genug wiederholen, einfach die Etablierung in der zweiten Liga. Wie war es für dich und für euch am Anfang denn diese Umstellung von der dritten zur zweiten Liga, weil es ja dann doch ein bisschen anderer Fußball noch war in der Liga?
Ja, für mich war es eigentlich traurig, damals, als wir aufgestiegen sind in die zweite Liga, war das dann halt so, dass ich mich, glaube ich, auch im zweiten Training verletzt habe. Und ich wollte unbedingt in diesem Flow bleiben. Ich wollte keine Verletzung oder sonst irgendwas, weil ich war so gut drin. Und dann hat mich das halt mit dem Fanbandriss damals, ich habe zwar Spiele gemacht, aber musste dann raus oder konnte nicht trainieren, war nicht so 100% fit. Und dann haben wir es aber trotzdem als Mannschaft geschafft, irgendwie die Klasse zu halten, obwohl wir in der Vorrunde nicht so gut standen in der Winterpause, ne? Dann war es einfach so, dass, glaube ich, die Qualität am Ende gereicht hat, dass wir die Klasse halten und wir uns dann punktuell natürlich ja verstärkt haben, aber wir, glaube ich, alle gemeinsam, der Verein, die Region, die Fans, der Trainer, die Mannschaft, wir an dieses Projekt geglaubt haben, wir an uns geglaubt haben, wir auch ruhig geblieben sind, und es war ganz wichtig, dass da ruhig gearbeitet worden ist und jeder so sein Teil dazu gebracht hat, dass wir am Ende eine sorgenfreie Saison spielen.
Wenn du nach mehr als 4 Jahren jetzt so drüber nachdenkst und über den FCM nachdenkst, hättest du gedacht, dass so eine Entwicklung für dich hier möglich ist, mit dem Verein, für dich?
Nach den 1,5 Jahren danach ja, definitiv. Ich bin so einer, der wirklich an das Große und Ganze glaubt. Dafür spiele ich Fußball. Aber ich freue mich, dass wir jetzt mal eine Saison haben, wo auch unsere Qualität, unsere Spielweise auch belohnt wird und wir auch gesehen werden. Ich glaube, mir war es wichtig, auch Fußball Deutschland zu zeigen, zu was wir imstande sind, dass so ein großer Traditionsverein halt auch erleuchten kann. Und das war mein großer Wunsch, und das wollte ich halt, ja, diese Anerkennung, man will schon Anerkennung, und ich glaube, den bekommen wir aktuell, und da müssen wir weitermachen, aber wir müssen auch auf dem Boden bleiben. Wir wissen, dass es ganz schwierig ist, Spiele zu gewinnen. Verlieren ist einfach, gewinnen ist schwierig, und wir müssen einfach weiter hart an uns arbeiten.
Ja, viele, du sagst es gerade, der FCM ist gerade in aller Munde natürlich, viele reiben sich die Augen, wenn sie eben auch die Spiele von euch dann sehen. Viele fragen sich auch, was ist denn eben möglich? Ich glaube, du hast es ein bisschen vorweggenommen schon, es ist gar nicht so sinnvoll, glaube ich, zu weit nach vorne zu schauen, ne?
Nein, ich glaube, wir sollten auf dem Boden bleiben. Ich glaube, wir können alle froh sein, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Wir haben eine gute Entwicklung. Es bringt nichts, nach vorne zu schauen oder zu weit nach vorne zu schauen. Ich glaube, wichtig ist für uns, uns selber keinen Druck zu machen, weil es gibt keinen Grund, sich selber Druck zu machen. Ich glaube, wir wollen uns weiterhin etablieren, wir wollen uns stabilisieren, und das ist der einzige Weg, den wir gerade gehen wollen, und wir können nicht über irgendwelche Sachen reden, die weit weg sind. Wir sollten uns aufs nächste Spiel konzentrieren. Das ist, glaube ich, die beste Sache, die wir machen können.
Jetzt zuletzt im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig ist es ja so gewesen, habt ihr in einem besonderen Sondertrikot auch gespielt. Anlass war der schreckliche Anschlag eben auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Danach wurde dann auch darüber nachgedacht, wie mit diesen Sondertrikots umgegangen werden sollte. Es ist jetzt so, dass es die insgesamt 62 Trikots, also jeweils ein Trikotsatz, es gibt immer 2 Trikotsätze pro Spieltag, werden versteigert. Der erste Trikotsatz ist schon versteigert worden, und da ist eine Bruttogesamtsumme von 55.826 Euro zusammengekommen. Die zweite Auktion läuft gerade noch bis zum kommenden Dienstag. Wenn du so eine Zahl hörst, was macht das auch mit dir? Weil es war ja uns ein ganz besonderes Anliegen, eben diese Summe dann auch so gut es geht zu spenden. Ne?
Ja, ist natürlich traumhaft. Ich meine, das kommt den Opfern und den Verletzten zugute, und das ist ja das Ziel. Und da zeigen die Fans, oder auch wenn es keine Fans sind, sondern nur Menschen, die helfen wollen, die zeigen einfach, wie groß deren Herz ist. Und ich glaube, das zeigt einfach dass es sehr gute Menschen gibt, die wirklich helfen wollen. Und ja, ich freue mich, dass die Summe so zustande gekommen ist. Und ich hoffe, dass beim zweiten natürlich hoffentlich genauso viel kommt. Und wichtig wird sein, dass sie, ja, dass die Leute bieten, die natürlich das haben. Im Endeffekt ist es was für was Gutes, also für die Menschen, die wirklich Schreckliches erlebt haben. Und ja, ist echt der Hammer, dass die Menschen wirklich so viel Geld auf den Tisch legen.
Herr Barisch sagt es gerade, also schaut euch auf jeden Fall die Auktion natürlich nochmal an. Also es ist super wichtig, da wirklich so viel Geld wie möglich einfach zusammenzubekommen, weil eben es den Opfern, den Verletzten, den Betroffenen einfach dieses Anschlags so gute kommt, dieses Geld. Und wir wollen da natürlich helfen und das ist uns wichtig. Und vor allem ist es so, wir stellen ja Trikots zur Verfügung, die helfen, sind ja die Leute, die darauf bieten. Und das freut uns natürlich dann ganz besonders. Wie wichtig ist es dir und euch als Mannschaft insgesamt denn eben auch da was beitragen zu können? Ist es eben wirklich dann auch dieses Gefühl, okay, Magdeburg steht zusammen, das war ja genau dieses Motto dieses Spieltages dann auch, wird das dann durch solche Aktionen dann eben auch nochmal extra gelebt?
Ja, natürlich, ich meine, wir sind ein Teil von Magdeburg, ich meine, wir sind die Vorbilder von vielen Menschen da draußen und wir müssen natürlich ein Zeichen setzen, dass wir zusammenhalten, natürlich freuen wir uns, da einen Beitrag leisten zu können, indem wir unsere Trikots spenden. Aber wir machen das natürlich auch, dass wir privat was spenden. So ist es nicht. Und damit wollen wir einfach zeigen, dass wir alle zusammenhalten. Und ich glaube, das ist uns gelungen.
Genau, gute Worte auf jeden Fall. Und wie schon beim letzten Podcast, als wir natürlich auch über das Thema gesprochen haben, ist es dann immer gar nicht so einfach, da den Sprung zu einem anderen Thema zu machen und dass es uns gelingt. Aber wir versuchen es natürlich, Barisch. Im Vorfeld hatte ich schon angedeutet, wir haben einige Sprachnachrichten für dich eingesammelt.
Oh je.
Ich hatte schon bei Tischi gesagt, dass es so viele wie noch nie waren und du hast es nochmal überboten. Also sagen wir es mal so, wir haben gefragt, die Leute haben geantwortet, also es war wunderbar und ich glaube, da sind einige Nachrichten dabei, über die du dich ganz, ganz besonders freuen wirst. Wir fangen einfach mal gespannt an, ja?
So, Marisch, mein Lieber, ich darf dir auch eine Frage stellen und mich würde interessieren, was hättest du jemandem geantwortet, der dir nach deinem Debüt in der Bundesliga unter Julian Nagelsmann gesagt hätte, dass er davon ausgeht, dass du in der Zukunft einer der prägendsten Spieler sein wirst vom 1. FC Magdeburg. Was hättest du ihm geantwortet?
Schöne Frage von unserem Co-Trainer André Kilian.
Oh, geile Frage. Erstmal André, danke für diese Frage. Was ich damals gesagt hätte, wäre, glaube ich, ich glaube, damals hätte ich gar nicht so weit gedacht. Ne? Damals war ich jung, 21 Jahre, als ich mein Bundesliga-Debüt hatte. Da denkt man natürlich vom Großen und Ganzen. Ne? Da denkt man irgendwie weiterhin Bundesliga, weiterhin vielleicht schafft man das irgendwie in der Champions League oder so zu landen. Und ich glaube, da hätte ich schon gesagt, ja, komm, keine Ahnung, halte ich nichts davon, vielleicht, um ehrlich zu sein. Aber jetzt natürlich, umso besser, dass es so passiert ist, wie es jetzt passiert ist. Ich glaube, diese Erinnerung kann mir keiner nehmen. Ich glaube, das, was ich mit dem 1. FC Magdeburg geschafft habe, das kann mir keiner nehmen. Und ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gesagt, unterschreibe ich sofort. Aber ich wusste es damals nicht. Deswegen hätte ich, glaube ich, geantwortet, ist mir egal.
Sehr ehrliche Antwort zu der damaligen Zeit,
ja,
mit dem Wissen, was es dir natürlich klar, heute bedeutet.
Aber jetzt bedeutet mir das natürlich alles, aber zu der damaligen Zeit hatte ich auch keine Verbindung zu 1. FC Magdeburg oder sonst irgendwas, das war ja weit weg von mir. Und da hast du halt Waldhof gespielt, hast in der Jugend bei Hoffenheim gespielt, wurdest deutscher Meister, Bundesliga, dann hast du natürlich vom Großen und Ganzen geträumt und damals war es einfach nicht so und ich bin halt auch ehrlich, ne, und direkt und zu der damaligen Zeit hatte ich keine Verbindung zum FC Magdeburg, aber jetzt natürlich würde ich das mit Handkuss unterschreiben.
Wir machen mal weiter mit den Sprachnachrichten.
Und ja, also die Frage, wer von mir wäre der beste Mario Kart-Spieler in der Mannschaft ist.
Ja, den kennst du auch ganz besonders, ein Zimmerkollege.
Ja, Jason Checker.
Ne? Genau.
Jason, du bist es auf jeden Fall nicht. Du bist es definitiv nicht. Ich muss sagen, Herbert Bockhorn ist der Beste und am Platz 2 bin ich. Ich bin noch ein Tick besser als Jason. Das kann er auch zugeben. Der Herbert, muss man echt sagen, der kennt alle Strecken in- und auswendig, was wir natürlich alle können, aber er kennt auch die, ja, die Abkürzung kennt er auch in- und auswendig und die kann er, der kann wirklich jede Abkürzung perfekt und die haben wir nicht so gut drauf, wie er sie drauf hat, deswegen gewinnt er öfters.
Hast du eine Lieblingsfigur bei Mario Kart?
Nee, ich glaube, ich fahre immer mit Yoshi.
Ah ja, okay. Und eher Motorrad oder Auto?
Nee, Auto, wir fahren immer die gleichen Charaktere und auch die gleichen Autos, damit das nicht unfair ist, dass jeder dieselben Autos hat und gleichen Charaktere.
Sehr gut, haben wir das auch geklärt. Wir machen direkt weiter.
Ja, Baris oder Barisch? Barisch, erzähl doch mal, was war denn dein Lieblingstor für den ersten FC Magdeburg? Und noch eine andere Sache, erzähl doch mal ein paar Details von deinem Geburtstag im Trainingslager in der Türkei vor ein paar Jahren. Wird mich brennend interessieren und viel Spaß noch beim Beantworten der Fragen. Bis dann, ciao.
Ja, Tobi Müller. Vielleicht fangen wir erst mit dem Tor an.
Boah, ist schon schwierig. Ist echt schwierig. Boah. Das schönste Tor? Ich glaube, ich würde mal entweder nehme ich mein Freistoßtor gegen Regensburg oder ich nehme mein Tor gegen Hannover 96.
Enges Rennen, ne?
Enges Rennen. Wir reden ja über das schönste Tor und ich glaube, ich nehme Regensburg. Ja, das Regensburg ist mein Freistoßtor.
Das ist der eine Teil der Frage.
Der andere Teil... Da kann ich nicht komplett ins Detail gehen. da hatte ich natürlich Geburtstag. Ich habe ja immer im Trainingslager Geburtstag. Sind schon lustige Sachen passiert. Ich meine, wir hatten eine geile Zeit, eine lustige Truppe. Und dann haben sie mich um 12 Uhr, hat mich der Kai Brünker, hat mich gepackt. Wir waren alle unten, haben dann halt ein bisschen schönen Abend gehabt. Der Trainer hat uns am nächsten Tag freigegeben und dann hat der Kai mich gepackt. Ja, und wenn der Kai dich packt, kommst du halt nicht mehr weg, ne? Da hast du keine Chance mehr, weil das halt auch ein Büffel vom anderen Stern ist. Dann hatte ich noch mein Handy, habe ich gesagt, ja, Kai, lass mich wenigstens mein Handy wegschmeißen oder irgendeiner nimmt mein Handy. Dann sind die raus zum Pool. Und da haben sie mich zu dritt ins Wasser geworfen und im Januar ist es arschkalt. Und ich muss sagen, einer hat zu spät losgelassen und ich wäre fast mit dem Kopf gegen die Kante geknallt. Da hatte ich Glück. Ja, aber grundsätzlich ist dann nichts passiert. Und dann ist noch eine Geschichte, ich glaube, die kann ich nicht erzählen, die ist zu lustig, aber... Ich weiß, warum Tobi die Frage gestellt hat. Ich kann sie nicht sagen. Tobi, es tut mir leid, ich kann sie nicht droppen.
Da ziehen wir einfach den Joker, ja?
Ja, da ziehe ich den Joker.
Wir machen einfach mal weiter, ja?
Guten Morgen. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit beim Podcast. Ich darf dir auch eine Frage stellen. Und zwar, wer schreit lieber mal auf dem Platz herum? Du oder ich?
Schöne Frage von Domme Reimann.
Boah. Ey, Domme, wir sind Konkurrenten in der Hinsicht. Boah. Früher ich, aber seit paar Monaten du. Ja, seit paar Monaten Domme.
Ja, das passt dann zu einer der nächsten Sprachnachrichten, ne?
Ja, hallo Barisch. Erzähl mal den Leuten, wie es dir jetzt geht, nachdem du die 30 jetzt erreicht hast und wie deine Reife voranschreitet.
Unser Sportchef Ottmar Schork, der glaube ich genau darauf abzielt, dass du tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden bist.
Ja, im Endeffekt ist es nur eine Zahl, aber man merkt schon, man wird ruhiger auch. Du lernst es ja auch zu Hause, wenn du ein Kind hast, ne? da musst du versuchen, ruhiger zu bleiben, da kannst du nicht mehr. Da musst du, nee, aber man wird ruhiger. Ich glaube, dass mir auch mein Sohn gut getan hat in der Hinsicht. Ich glaube, da wird Geduld gefragt, ne? Und die Geduld lerne ich auch durch meinen Sohn. Und deswegen ist es, glaube ich, man merkt es mir auch an, die letzten Monate, dass ich viel ruhiger geworden bin. Natürlich kann ich nicht meine Emotionalität komplett wegschmeißen. Ich glaube, das brauche ich ja auch im Fußball. Aber man merkt einfach, wie ruhiger ich geworden bin, auch im Training, auch in den Spielen. Ja, und ich freue mich, dieses Alter erreicht zu haben. Aber ich bin im besten Fußballalter. In meinem Alter haben einige schon sehr viele Sachen gewonnen und ich will auch sehr viele Sachen noch gewinnen. Ich bin noch topfit, ich bin gut drauf, ich bin verletzungsfrei und ich habe Bock, Fußball zu spielen.
Einer, mit dem du was gewonnen hast, den haben wir jetzt hier.
Joho, liebe FCM, Amara hier. Verfolge alles, ich sehe euch, geht's gut. Und Barisch, nur dass ich was zu dir gesagt habe, ne? Ich habe gesagt, diese Saison wird eine geisteskranke Saison und genauso läuft es. Du weißt, was ich noch dazu gesagt habe. Aber nichtsdestotrotz, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Was sagst du jetzt?
Genau, Amara Kondé, der uns leider vor der Saison verlassen hat. Und genau, er spricht dich darauf an, worüber ihr so gesprochen habt und offenkundig deutet er an, dass er ein ganz gutes Gefühl hatte für diese Saison. Ja,
ja, Amara, mit dem habe ich immer noch Kontakt und der hat natürlich gesagt, dass diese Saison einiges möglich ist und dass er dran glaubt. Und sein Wort in Gottes Ohren. Bis jetzt läuft's gut. Toi, toi, toi. Und ich hoffe, Amara, dass es weiterhin so gut läuft. Und natürlich wünsche ich unseren ehemaligen Kapitän und unseren Weggefährten nur das Beste in Herrenwien. Und ich vermisse ihn.
Sehr gut. Abschließend haben wir noch eine Sprachnachricht, mit der du, glaube ich, nicht unbedingt rechnest.
Bruder Herz, grüß dich. Ich glaube, du erkennst meinen Stimme direkt. Miri. Hier ist Martin. Bruder, jetzt eine Überraschung für dich. Ich glaube, du hast nicht damit gerechnet, dass ich im Podcast von Magdeburg auftauche. Aber ja, mache ich natürlich gerne. Ich freue mich über die Einladung. Und ich habe auch eine Frage zu dir. Glaubst du, der Erfolg von Magdeburg liegt an deinem Zopf? Liebe Grüße, mein Bruder, ich liebe dich.
Ich muss echt sagen, krass, hätte ich nicht gedacht. Nadim Amiri, geil. Geil, das war, glaube ich, die größte Überraschung. Ach, geil.
Mit dem hast du zusammen
auch gespielt. Ich habe mit ihm zusammen gespielt, wurde mit dem Deutscher Meister. Wir haben immer noch Kontakte, wir sind immer noch. Ja, wow, krass. Ja, ey, dass Amiri hier auftaucht, hätte ich nicht gedacht. An Nadim, mein Bruder. Ich glaube, der Erfolg liegt nicht an meinem Zopf. Ich glaube einfach, dass wir eine geile Truppe sind, dass wir ein geiler Verein sind und daran liegt es.
Ja, und wir senden natürlich herzliche Grüße und vielen, vielen Dank, dass das alles geklappt hat.
Übrigens an Nadim Amiri, was du in Mainz abreißt, Junge, Junge, geisteskrank, genauso weiter.
Kann man sagen, Hut ab auf jeden Fall, richtig, definitiv. Richtig starke Saison der Mainzer und natürlich von ihm selber auch schon in der vergangenen Saison auch.
Ja, definitiv, was der zurzeit in Mainz abreißt, ist schon überragend. Und das freut mich für ihn. Und ja, ich hoffe, dass er so weitermacht.
Wir haben, Barisch, natürlich nicht nur Sprachnachrichten, sondern auch zahlreiche Fanfragen. Auch da wieder habe ich bei Tischi gesagt, dass es noch nie so viele Fanfragen gab. Auch das wurde wieder überboten. Wir fangen einfach mal Schritt für Schritt an und legen mal los. Margo 1 zum Beispiel hat gefragt, wer ist denn aus deiner Sicht der beste Zweitligaverein nach dem FCM?
Hey, keine Ahnung. Keine Ahnung.
Du beschäftigst dich nur mit dem FCM.
Interessiert mich ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung.
Das ist auch eine Aussage, wunderbar. Die Frieda Exe fragt, deine Motivation ist super, woher nimmst du immer diese Energie?
Ich glaube, ich habe Bock zu gewinnen und ich glaube, das ist meine größte Motivation. für mich, ich hasse es zu verlieren und deswegen motiviere ich mich so krass, dass ich versuche, die Spiele zu gewinnen.
Lea fragt, was war dein bisher schönstes Erlebnis deiner Karriere?
Der Aufstieg in die zweite Bundesliga, definitiv.
Sehr gut. Der Christopher möchte gerne wissen, was möchtest du noch mit dem FCM erreichen?
Ja, ich hoffe, dass ich, das kann ich ja hier sagen, ich glaube, mein Ziel ist definitiv mit dem FCM mal ganz oben zu spielen. Das ist mein Ziel und mein Traum.
Das lassen wir mal so stehen, ne? Der Tim fragt, bleibst du beim FCM? Das sind natürlich immer wieder gern genommene Fragen, gerade im Frühjahr. Ich glaube, du hast es schon das ein oder andere Mal gehört.
Ich glaube, das muss man den Ottmar Schork fragen. Nee, also ich glaube, die Frage habe ich so oft schon beantwortet. Ich glaube, jeder kennt meine Antwort. Solange es so läuft, wie wir uns das alle vorstellen, natürlich.
Man könnte auf Neudeutsch sagen, es ist ein Match, ja.
Es ist ein Match, ja, definitiv.
Und Anna fragt sich, was macht für dich, ist eine interessante Frage, was macht für dich ein gutes Team aus?
Boah, interessante Frage, was ein gutes Team ausmacht. Ich glaube, jeder muss wissen, ja, was seine Aufgaben sind. Es braucht eine gesunde Hierarchie, das ist auch extrem wichtig. Und ich glaube, du brauchst halt 2-3 Individualisten. Und dann brauchst du halt natürlich ein paar Leitwölfe, die wirklich Safety in die Hand nehmen. Und ich glaube, wenn man untereinander sehr viel Spaß hat und auch sich die Meinung geigen kann, dann ist schon die halbe Miete. Ich glaube, das ist am wichtigsten, dass man sich auch die Meinung sagen kann, ohne dass der eine oder andere beleidigt ist, weil im Endeffekt sind wir Männer. Wir sind im Profisport, da sollte man auch nicht die beleidigte Leberwurst spielen.
Der Lulatsch interessiert sich dafür, wer dein Lieblingsfußballspieler ist und wenn ich fies wäre, würde ich einen Joker bei Ronaldinho ziehen.
Du hast es schon gesagt, Ronaldinho definitiv. Es gibt keinen besseren, also ich bin mit Ronaldinho aufgewachsen.
Und wenn man dich fragen würde, Messi oder Ronaldo?
Ich muss wegen meiner Frau Ronaldo sagen. Meine Frau ist Portugiesin, deswegen bin ich Team Ronaldo.
Gut, deshalb bleiben wir an sich aber bei Ronaldinho, da tust du den Namen direkt hier.
Ja,
sehr gut. Tom fragt dich nach deinem Lieblingsessen. Ich glaube, du hast es ein paar Mal gesagt, aber für die Hörer, die es vielleicht noch nicht gehört haben bisher.
Ja, ich denke mal so Sarma, sind Weinblätter mit Reis gefüllt von Mama oder von meiner Schwester, das sind die besten.
Und Fem interessiert sich dafür, ob du Haustiere hast.
Ja, ich habe einen Hund. Ich habe einen Zwergpinscher-Chihuahua-Mix. Und er ist wie ein Kind für mich.
Und ganz aktuelle Frage von Franz. Wie hast du dich im Spiel auf Schalke gefühlt?
Boah, ich muss echt sagen, das ist schon eine krasse Atmosphäre. Und ich hatte so Bock auf das Spiel. Man spielt natürlich 61.000, glaube ich, waren da und dann will man schon zeigen, was wir können und das, glaube ich, haben wir auch gezeigt und in so Spielen hat man natürlich noch eine extra Motivation, das pusht noch einen mehr und ich habe mich sehr gut gefühlt.
Mir interessiert sich dafür, wieso du deine Trikotnummer hast, die 23.
Es war, glaube ich, so, dass ich die 23 zum ersten Mal in Lautern hatte und das war wirklich, sportlich war es nicht gut und dann wollte ich diese Nummer nie wieder haben und dann, als ich nach Magdeburg gekommen bin, wollte ich meine 28, damals habe ich, glaube ich, zweimal die 28, dann wollte ich die wieder und dann hatte, glaube ich, Raphael Obermeier die, dann war die 23 frei und dann habe ich gesagt, komm, jetzt muss ich den Bock umstoßen. Die 23 kann nicht schlecht sein. Dann habe ich die 23 wieder genommen.
Ich glaube, da hast du jetzt eine neue Bedeutung gegeben und die hat jetzt einen deutlich besseren Wert für dich. Ja.
Definitiv, das ist jetzt meine Lieblingsnummer. Ich habe die auch tätowiert, die Nummer.
Sehr schön, also die bleibt für immer.
Die bleibt für immer. Die 23 auf meinem Arm ist mein Trikotnummer vom SFC Magdeburg.
Das klingt sehr gut. Johanna fragt sich, vermisst du Amara?
Klar vermisse ich Amara. Ich glaube, wir sind Freunde einfach auch privat. Ich meine, wir haben so viel zusammen erreicht. Wir haben so viele Zeiten verbracht. Ich war mit ihm im Urlaub. Ich war auf seiner Hochzeit. Natürlich vermisse ich ihn. Aber wie es halt im Fußball ist, manchmal gehört es halt dazu, dass der ein oder andere sich für was anderes entscheidet. Und das muss man halt respektieren. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auch für ihn, dass er seinen Weg geht. Aber grundsätzlich natürlich vermisst man ihn.
Und ihr könnt euch ja trotzdem wiedersehen.
Definitiv, genau. Ja.
Der Flo findet ganz spannend, wie du die Aktion der Fans im Trainingslager gefunden hast zu deinem Geburtstag. Da war ja einiges los, unter anderem ein Fahrservice zum Training.
Ja, das war besonders. Ich habe das wirklich, wow, das war wirklich ein besonderer Moment. Das zeigt einfach auch die Zuneigung der Fans. Das zeigt einfach die Anerkennung für die letzten Jahre, die ich beim FCM gezeigt habe. Und es war für mich extrem besonders. Und es hat mich extrem gefreut, muss ich echt sagen. Fand ich echt, war eine coole Sache.
Der Kochi findet ganz spannend, bezogen auf die Frage, meinst du es wirklich ernst, als du gesagt hast, dass du dir vorstellen kannst, in Magdeburg deine Karriere zu beenden?
Okay, aber wie oft soll ich das noch beantworten? Ich meine, ich bin jetzt in meiner 5. Saison. Ich muss die Frage gefühlt jedes Jahr muss ich die wieder beantworten. Ich glaube, irgendwann ist auch gut. Ich glaube, jetzt sollte jeder wissen, dass ich mir das vorstellen kann. Natürlich müssen beide Parteien mitmachen. Und es muss halt auch alles passen. So ist es nicht. Aber grundsätzlich definitiv, warum nicht?
Damit hast du ultimativ nochmal beantwortet und ich glaube, damit passt es für den Moment dann genauso auch. Und wie du es gerade sagst, der Kilian fragt, wie ist deine Bindung zu Martijn Kaas? Ihr seid ein klasse Duo.
Ja, eine super Bindung. Ich meine, wir lachen viel, wir unternehmen auch manchmal was. Ich glaube einfach, dass Martijn ein Stürmer ist, der sehr clever ist, der ganz genau weiß, wo seine Stärken sind und ich den auch verstehe, wie er Fußball spielt oder wie er Fußball spielen will. Und deswegen passt es halt auch und er gibt mir die Laufwege, die ich auch haben will und die verwertet er halt dann auch überragend. Ne? Und ein Spieler mit hoher Qualität, ein Stürmer, den wir wirklich gebraucht haben und ich freue mich, dass er so eingeschlagen ist.
Maria interessiert sich dafür, was ist denn das Erste, was du nach dem Training oder nach dem Spiel machst?
Das Erste? Was mache ich denn? Ja, nach dem Training vielleicht mal auf dem Handy schauen, ob alles in Ordnung ist zu Hause, ne? Vielleicht ist da irgendetwas passiert, was man nicht natürlich hofft. Und wenn das Handy abgecheckt ist, dann denke ich, wird erstmal ein bisschen gequatscht und dann beginnt natürlich die Regeneration. Dann Kältekammer, Kältebecken, Wärmebecken, Sauna, Massagen, Ausrollen, das alles gehört dann dazu.
Das, was wichtig ist, direkt nach anstrengenden Einheiten. Definitiv. Oder nach dem Spiel.
Ja. Ich glaube, das braucht man.
Der Flo fragte, was ist denn dein Highlight bisher in dieser Saison?
Oh, gute Frage. Ich würde schon sagen, 5:2 gegen Schalke ist schon ein Highlight gewesen.
Ganz frisch, genau.
Ja, ganz frisch, würde ich schon sagen.
Kann man mitgehen. Tore fragte ich, wer ist dein bester Freund im Verein?
Boah. Sind alles meine besten Freunde. Ich verstehe mich mit jedem. Ich glaube, ich habe jetzt nicht einen besten Freund. Ich glaube, wir verstehen uns alle untereinander. Also sind alle meine besten Freunde.
Im Prinzip nicht ganz ernst gemeinte Frage, aber trotzdem ganz spannende, weil etwas spielerische Frage vom Günni. Wenn du dir einen Spieler aussuchen dürftest, den du zum FCM holst, egal wen, wer wäre das?
Boah, lass mich überlegen. Boah, schwierig. Ganz schwierige Frage.
Könnte auch Ronaldinho sein, theoretisch.
Ja. ich würde Musiala sagen.
Aktuell, ja.
Ja, Musiala.
Und mit dem ist, glaube ich, ein ganz gutes Zusammenspiel möglich. Ja.
Definitiv. Ja.
Der Schnatti fragt, was ist denn das Lustigste, was dir eventuell mal während eines Spiels passiert ist? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, während des Spiels? Ist ja ein bisschen schwierig wahrscheinlich, aber gab es da was?
Nee, um ehrlich zu sein, gab es nie.
Dann machen wir gleich weiter, weil wir haben tatsächlich noch einige Fanfragen. Ja, alles gut. Die Laura fragt, was ist bisher dein wichtigstes Tor für den FCM? Wir hatten schon das Schönste und das Wichtigste.
Das Wichtigste. Oh mein Gott.
Eins war vielleicht das sogar bei Viktoria Köln, weil es eine doppelte Bedeutung hatte damals. Dein erstes und es war natürlich für uns. Richtig.
Ja, das könnte schon sein. Ich glaube... Kann ich nicht sagen, ehrlich zu sein.
Gab ja auch ein paar.
Gab einige, aber ich kann jetzt nicht sagen, welches das Wichtigste war.
Gut. Passt, gehen wir so mit. Wie gesagt, da gab es einige wichtige, glaube ich. Und wir haben ja viel über die Scorer-Werte auch gesprochen. Und jedes Tor, jede Vorlage hat ja eine besondere Bedeutung, glaube ich. Deshalb. Der Finn interessiert sich dafür, wie es sich jetzt anfühlt, oben in der Tabelle zu stehen, nachdem es in der vergangenen Saison ja tendenziell eher um den Klassenerhalt ging.
Top. Ich glaube, das ist das Ziel von jedem Fußballer und von jedem Verein, oben zu stehen und nicht immer da um die goldene Ananas oder um den Abstieg zu kämpfen. Und es ist mal schön, in Ruhe Fußball spielen zu können, ohne Druck gefühlt. Grundsätzlich ist es eine sehr gute Entwicklung und wir freuen uns natürlich, dass es so gut läuft.
Der Cello fragt, du hast in der vergangenen Saison 10 gelbe Karten gesehen. Gibt es eigentlich bei gelben Karten Strafen vom Verein?
Nee, wir haben einen Strafenkatalog. Haben wir, wir als Spieler haben schon einen Strafenkatalog und da kostet es schon was natürlich. Hm. Ja, aber es kommt drauf an, für was, ne?
Ja. Der Frank fragt sich, für was du dich neben dem Fußball begeistert. Ich glaube, du bist nicht derjenige, der im Auto so viel Musik hört, oder?
Nee, ich höre gar keine Musik gefühlt im Auto. Es ist auch extrem langweilig mit mir, glaube ich, Auto zu fahren. Für was die Frage war?
Ja, was du neben dem Fußball noch magst, irgendein Hobby oder was du sonst magst. Kann natürlich auch einfach auch Zeit mit der Familie sein, ne?
Ja, ich glaube, am meisten macht es mir Spaß, Zeit mit der Familie zu verbringen.
Und eine abschließende Frage, auch wieder zu einem eben sehr ernsten Thema, da geht es um das Spiel bei Fortuna Düsseldorf. Wie hast du das Spiel in Düsseldorf erlebt? Gerade nach deinem Tor, als kaum gejubelt wurde, wie habt ihr davon während des Spiels erfahren? Wie seid ihr damit umgegangen während der Partie? Da geht es natürlich darum, dass genau in dieser Zeit dann es eben zu diesem schrecklichen Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt kam und wir zur gleichen Zeit in Düsseldorf gespielt haben und ihr natürlich einfach noch auf dem Rasen wart. Ja. Wie hast du das alles erlebt und wahrgenommen?
Um ehrlich zu sein, beim 2:2 von mir bin ich halt Richtung Block gelaufen, zu unserem Fanblock und hab dann halt so euphorisch gejubelt und hab mir gedacht, geil, 2:2, komm, wir können das Spiel drehen. Dann habe ich halt gejubelt und ich habe dann nach oben geguckt und die Fans haben nicht gejubelt. Dann habe ich gedacht, ich habe ein Abseitstor geschossen, habe dann halt nochmal so zurückgeguckt, war ein bisschen verwundert, ob irgendetwas ist und dann ging das Spiel halt weiter für uns, weil wir es bis dahin noch gar nicht erfahren haben. Dann haben wir das 3:2 gemacht und sind halt nochmal jubeln gegangen und dann haben wir halt auch gesehen, dass wieder keiner jubelt. Dann sind die Auswechselspieler gekommen nach dem 3:2 und haben uns dann erzählt, dass es passiert ist. Und es war wirklich eine schreckliche Nachricht. Und wir wussten halt nicht im Detail, was passiert ist. Uns wurde nur gesagt, dass was Schreckliches auf dem Weihnachtsmarkt passiert ist. Aber was passiert ist oder sonst irgendwas, wussten wir bis dahin auch noch nicht. Wir haben es dann erst, glaube ich, oben an der Leinwand gesehen. Mhm. Und die haben dann halt gesagt, deswegen jubeln die Fans nicht. Und dann hat man sich halt auch nur gedacht, oh, bitte lieber Gott, ist nicht so dramatisch oder nicht so schrecklich, wie die Jungs das sagen. Ja, und dann mussten wir halt auch das Spiel zu Ende spielen. Im Endeffekt ist es halt so, dass wir unser Job machen müssen, so hart wie es auch klingt, und haben dann halt natürlich versucht, weiterhin Tore zu machen, auch wenn viele gesagt haben, kann man nicht abbrechen oder sonst irgendwas. Im Endeffekt waren wir nicht so nah dran und deswegen haben wir weitergespielt und haben versucht, für die Menschen in Magdeburg die letzten Körner rauszuholen.
Und nach dem Spiel war es dann ja auch so, da habt ihr dann im Detail darüber Bescheid gewusst und erfahren, worum es geht. Und dann gab es ja wirklich auch noch diese Szene vor der Fankurve, als alle Arm in Arm da standen und einfach wirklich andächtig miteinander auch getrauert haben.
Ja, wir haben das dann halt in der Kabine nochmal, wurde uns das gesagt. Mhm. Ottmar Schork und Trainer haben noch was dazu gesagt. Es war war eine Todesstille. Da sind Tränen geflossen. Muss man echt sagen, weil wir halt, wir fühlen uns halt auch verbunden, ne, mit der Stadt und mit der Region, und für uns war das wirklich eine Schocknachricht. Und wir sind dann halt so nach Hause gegangen, weil danach war ja Pause und wir waren einfach nur noch unter Schock und konnten auch nichts mehr gefühlt die nächsten Tage machen, weil unsere Gedanken dann nur dort waren, hier in Magdeburg.
Ganz, ganz schwierige Situation, glaube ich, für wirklich alle Menschen in und um Magdeburg herum. Es gab dann ja auch wirklich weltweite Trauerbekundungen natürlich auch. Und umso wichtiger, und da schließen wir den Kreis ja eigentlich auch, dass wir alles dafür tun können, so viel wie möglich dafür tun können, um einfach den Betroffenen, um den Angehörigen der Opfer auch zu helfen. Und deshalb auch nochmal natürlich der Verweis auf die Auktion, auf sonstige Möglichkeiten, einfach spendet, helft. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das Motto eben, Magdeburg steht zusammen. Und abschließend, Barisch, haben wir dann noch, wie immer, für dich dann natürlich auch die Kurzpassrunde. Mhm. Das heißt, 5 Fragen, die jedem Gast gestellt werden. Und wir haben natürlich diese 5 Fragen auch nochmal für dich. Okay. Die erste Frage ist, welches versteckte Talent hast du?
Schwierig. Ganz schwierig. Ich glaube, was Herr Kai Brünker immer gesagt hat, ich weiß nicht, ob das ein verstecktes Talent ist, der hat zu mir gesagt, ich kann alle Sportarten gut. Ich kann wirklich von allem etwas gut. Und das, glaube ich, ist schon eine Qualität und auch ein Talent.
Das klingt ordentlich, ja. Das zählt. Dann, welche Schlagzeile möchtest du gerne mal über dich lesen?
Um ehrlich zu sein, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Welche Schlagzeile? Am besten keine. Ich glaube, ich bin oft in den Zeitungen und habe viele Schlagzeilen über mich. Aber irgendwas Positives mit 1. FC Magdeburg verbunden.
Das klingt gut, ja. Dein Lieblingsstadion neben der Öffnet Arena?
Schwierig. Ich würde sagen, schon von Galatasaray Istanbul, das Stadion.
Gute Wahl mit Hintergrund.
Ja, klar.
Dein Lieblingsort in Magdeburg?
Oh, schwierig. Ich glaube, der Stadtpark.
Und eine abschließende Frage, eine fiktive Situation. Ich habe eine LED-Wand am Hasselbachplatz. Was würdest du darauf sehen wollen, ganz allgemein? Vielleicht wieder was mit dem FCM?
Ja, irgendwas positiv mit dem FCM.
Damit schließen wir gerne ab. Bevor ich dir das letzte Wort natürlich wie immer auch gebe, vielen, vielen Dank, Barisch, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank für dieses tiefe Gespräch, dieses sehr emotionale Gespräch auch, in dem man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen kann, was dich auch ausmacht, und dass wir super froh sein können, dass du eben bei uns bist. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert natürlich unseren Kanal. Über alle Podcatcher habt ihr die Möglichkeit, dann alle Folgen nachzuhören, natürlich die Folge mit Barisch auch zu hören, der jetzt, wie eben angekündigt, natürlich die letzten Worte hat.
Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir mega Spaß gemacht und ich hoffe, dass dieser Podcast in die Höhe schießt. Erzählt es euren Verwandten weiter, die sollen sich das anhören, damit der FCM-Podcast noch mehr Zuschauer gewinnt. Und abonniert den Kanal, subscribed. Nee, es war geil. Danke für die Einladung und der nächste Gast muss noch mehr Gas geben, ne? Damit dieser Podcast noch erfolgreicher wird.
Alles klar, danke.
Danke.
Einmal. Immer. Der FCM-Podcast, das Original. Mit blau-weißen Grüßen vom 1. FC Magdeburg.